DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Waffenstillstand. Die USA und die EU vertagen bis auf Weiteres den Handelskrieg. Einordnung. Wie wird das Ergebnis des Treffens von Juncker und Trump in der EU-Zentrale Brüssel eingeschätzt? Ernüchterung. Warum die Facebook-Aktie nach Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen abstürzt? Und das nächste große Ding. Wie Google beim Cloud Computing verlorenes Terrain wieder gut machen will. Das sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa ist zunächst einmal entschärft. Bei ihrem Treffen im Weißen Haus haben sich US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker deutlich aufeinander zubewegt. Auf was genau sich die beiden geeinigt haben, das berichtet Julia Kastein.
Über 2 Stunden und damit mehr als doppelt so lange wie geplant hatten Juncker und Trump im Weißen Haus miteinander verhandelt. Danach verkündeten sie die Ergebnisse auf einer hastig angesetzten Pressekonferenz im Rosengarten. Und dort erklärte Trump, dass dies ein großartiger Tag für den freien und fairen Handel sei.
This was a very big day for free and fair trade.
Und EU-Kommissionspräsident Juncker ergänzte fast in der Sprache des US-Präsidenten, er habe bei seinem Besuch unbedingt einen Deal machen wollen und den gäbe es jetzt auch.
I had one intention. I had the intention to make a deal today. And we made a deal today.
Und so sieht der Deal aus. Die wechselseitigen Zölle auf Industrieprodukte sollen abgeschafft werden, allerdings mit einer Ausnahme, wie Trump sagte, nämlich der Autoindustrie.
This is why we agreed today, first of all, to work together towards zero tariffs, zero non-tariff barriers and zero subsidies on non-auto industrial goods. Thank you.
Noch wichtiger aus Sicht des US-Präsidenten, die EU wird kurzfristig mehr Sojabohnen aus den USA importieren. Für Trump ein wichtiger Erfolg, weil die US-Farmer, die ihn gewählt haben, massiv unter dem parallel laufenden Handelskonflikt mit China leiden. Und so dankte Trump dem Kommissionspräsidenten für dieses Zugeständnis sogar explizit.
Soybeans is a big deal. So I thank you for that, Jean-Claude.
Auch die Handelsschranken in vielen anderen Bereichen wie Dienstleistungen, Medizintechnik und der Pharmaindustrie sollen weiter gesenkt werden. Zudem will die EU mehr Flüssiggas aus den USA importieren. Die Details soll jetzt eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von EU-Handelskommissarin Malmström und ihrem US-Kollegen Ross klären. Solange diese Verhandlungen laufen, betonten beide Seiten, sollen keine weiteren Zölle erhoben werden, auch nicht die von Trump angedrohten Strafzölle auf europäische Autos. Stattdessen werde die Arbeitsgruppe auch die Rücknahme der bisherigen Sonderzölle auf Stahl und Aluminium und die Gegenzölle der EU prüfen, so Kommissionspräsident Juncker.
As long as we are negotiating, unless one party would stop the negotiations, we hold off further tariffs.
Trump, der kürzlich die EU noch als Feind bezeichnet hatte, beschwor nun den Beginn einer neuen Freundschaft und einer Phase des Handels, in der beide Seiten die Gewinner seien.
A phase of close friendship, of strong trade relations, in which both of us will win.
Soweit US-Präsident Trump im Beitrag von Julia Kastein. Wie geht es jetzt weiter im Handelsstreit zwischen der EU und den USA? Und für wen ist die Einigung der größere Erfolg? Diesen Fragen ist Karin Bensch in Brüssel nachgegangen.
Zum ersten Mal seit Amtsbeginn von Donald Trump sei seriös über Handelsfragen diskutiert worden, meint der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.
Die Politik des Erpressens, die Herr Trump bisher versucht hat gegen die Europäische Union, wird damit von der europäischen Lösung des Verhandelns abgelöst. Das ist ein großer Erfolg für Jean-Claude Juncker und für die Europäische Union.
Die Sozialdemokraten haben größere Zweifel an der Einigung. Das, was Juncker geschafft hat, ist, die Autozölle zu verhindern und damit eine Eskalation des Handelsstreits vor der Sommerpause zu vermeiden, sagt Udo Bullmann, der Vorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament.
Die Abschottungszölle sind nicht vom Tisch auf Stahl und Aluminium, ebenso wenig wie die Gegenreaktion der Europäischen Union. Man hat erreicht, dass es nicht schlimmer wird, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Das hängt möglicherweise von Trumps nächsten Tweet ab.
Dass sich Trump bewegt habe, hänge vor allem mit seiner Sorge vor einer Niederlage bei den Zwischenwahlen in den USA Mitte November zusammen. Und auch mit dem erheblichen Druck, den der US-Präsident aus der Wirtschaft und Politik seines eigenen Landes bekommen habe. Selbst wenn man die Vereinbarung mit Trump als Punktsieg für Juncker bewertet, hat der Kommissionspräsident überhaupt das Recht zu entscheiden, dass in Zukunft mehr Sojabohnen und Flüssiggas aus den USA nach Europa importiert werden? Der SPD-Politiker Udo Bullmann winkt ab.
Nein, er hatte kein Mandat, sich auf irgendwelche neue Handelsverträge einzulassen. Ob die Bauern in Europa das Soja kaufen aus Lateinamerika, aus den USA, entscheiden sie selber. Das entscheidet nicht Herr Juncker.
Doch schon jetzt importiert Europa mehr Soja aus den USA, weil die Preise von amerikanischem Soja wegen des Handelskonflikts mit China fallen, sagt der grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Auch bei Flüssiggas gäbe es in Europa große, bislang ungenutzte Kapazitäten. Und zwar selbst dann, wenn man die Gaspipeline Nord Stream 2, die Russland und Deutschland vorantreiben, einberechnet, sagt Bütikofer.
Derzeit kommt das importierte Erdgas vor allem aus Katar, aus Algerien und dann Nigeria. Aber das könnte sich natürlich ändern.
Kommissionschef Juncker und auch sonst niemand könne den USA allerdings garantieren, dass sie auf dem europäischen Markt die Preise bekämen, die ihnen vorschwebten. Von daher müsse man sehen, was von den Zusagen, die Juncker Trump gemacht hat, tatsächlich übrig bleiben werde.
Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben ihre Querelen also zunächst entschärft. Anders sieht es dagegen beim Handelskonflikt zwischen den USA und China aus. Der gegenseitige Zollstreit der beiden größten globalen Wirtschaftsnationen geht weiter. Und eine schnelle Lösung ist alles andere als in Sicht. Im Gegenteil, Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Eine Pressekonferenz im chinesischen Industrieministerium am Dienstag. Sprecher Huang Libin spricht über die Erfolge der chinesischen Wirtschaft. Chinas Exporte sind von Januar bis Juli um rund 4,9% gewachsen. Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2017 rechnet Huang zufrieden vor. Der Handelsstreit mit den USA habe bisher noch keine Folgen. Die US-Zölle sind erst im Juli in Kraft getreten. Wir müssen deswegen noch abwarten, wie sich das auswirkt. Tatsächlich dürften sich die konkreten Folgen der US-Extrazölle auf chinesische Produkte erst in einigen Monaten zeigen. Auf die allgemeine Stimmung in China allerdings schlägt der Handelskonflikt schon jetzt. Denn die Fronten zwischen Peking und Washington sind absolut verhärtet. Chinas Staats- und Parteiführung ist zunehmend nervös und fürchtet sich, so scheint es, vor einem Hochschaukeln der Emotionen. Staatschef Xi Jinping äußert sich, wenn überhaupt, nur indirekt zum Thema. Die allesamt staatlich kontrollierten Medien wurden angewiesen, bei Berichten über den Handelskonflikt den Ball möglichst flach zu halten. Trumps vulgäres Verhalten solle nicht übermäßig kritisiert werden, trugen die staatlichen Zensoren den Journalisten des Landes auf. Von einem Handelskrieg darf die Presse gar nicht mehr sprechen. Handelsreibereien, dieses Wort ist gerade noch erlaubt. Was ebenfalls immer deutlicher wird, die chinesische Führung nimmt den Streit mit den USA zum Anlass, die eigene Wirtschaft noch stärker als bisher zu fördern, um sie unabhängiger zu machen von ausländischen Lieferanten. In Peking hat man Angst davor, dass die US-Regierung zum Beispiel amerikanischen Chip-Herstellern verbieten könnte, spezielle Halbleiter an chinesische Firmen zu verkaufen. Diese sind auf die ausländischen Hightech-Spezialbauteile bisher zwingend angewiesen. Falls die USA chinesischen Firmen den Zugang zu US-Technologie verweigern würden, würde das Chinas Industrie nicht komplett aus der Bahn werfen, glaubt Nick Morrow von der Wirtschaftsanalysefirma Economist Intelligence Unit in Hongkong.
If the US were to deny Chinese companies access to US technology, that would not completely derail China's technology ambitions, but it would slow it. And it would blunt the competitiveness that China has already built up over the past decade.
Chinas Hightech-Ambitionen aber würden verlangsamt, die mühsam in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaute Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert, so der Wirtschaftswissenschaftler. Chinas Staats- und Parteiführung stellt ausdrücklich keinen Zusammenhang her zwischen dem Handelskonflikt mit den USA und dem Streben nach technologischer Unabhängigkeit. Doch viele aus der chinesischen Hightech-Industrie selbst geben offen zu, dass die Führung in Peking die Branche nun möglichst schnell unabhängig machen will vom Ausland. China muss im Bereich der Hightech-Chips noch einigen Rückstand zu US-Herstellern aufholen, sagt etwa Xiong Haifeng, der Chef des Shanghaier Technologiekonzerns Eigencom. Es ist ganz klar zu sehen, der Staat steckt gerade jetzt sehr viel Geld in unsere Industrie, zum Beispiel durch staatliche Investmentfonds. Aber auch private Geldgeber investieren gerade massiv. Das verdeutlicht die Wichtigkeit dieser Branche.
Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel. Warum gibt es immer mehr Facebook-Nutzer, die nur noch selten auf dem sozialen Netzwerk unterwegs sind? Stößt das Geschäftsmodell des US-Konzerns etwa an seine Grenzen? Diese Fragen stellten sich viele Anleger nach der Vorlage der aktuellen Quartalszahlen und schickten den Aktienkurs an der Wall Street in den Keller. Nicole Marquardt mit den Einzelheiten.
Bei der Präsentation seiner Quartalszahlen musste Facebook etwas Undenkbares tun, nämlich schlechte Zahlen verkünden. Zwar verdient das soziale Netzwerk noch extrem viel Geld, schließlich stieg der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 42% auf umgerechnet 11,31 Milliarden Euro. Und auch der Gewinn konnte um 31% auf umgerechnet 4,35 Milliarden Euro zulegen. Sorge dürfte Facebook-Chef Mark Zuckerberg allerdings die Zahl der Nutzer bereiten, denn die wächst längst nicht mehr so wie erhofft. Täglich loggten sich in den zurückliegenden 3 Monaten weltweit 22 Millionen Menschen mehr ein als zuvor, die geringste Zunahme an Facebook-Neulingen seit 2011. In den USA und Kanada stagnieren die Nutzerzahlen bereits seit gut einem Jahr. In Europa ging die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sogar zurück. Nach Aussagen des Unternehmens bremste die neue EU-Datenschutzverordnung das Wachstum. Ein weiterer Grund für das Desinteresse von Nutzern könnte der Skandal um den massiven Missbrauch von Informationen durch die Datenanalysefirma Cambridge Analytica sein. Für das Technologieblog Recode steht fest, Facebooks diverse Fehlgriffe holen das Unternehmen nun doch ein. Am Ende des Tages gab es noch eine schlechte Zahl für Facebook. Der Aktienkurs fiel im nachbörslichen Handel um zeitweise 24%.
Und wir bleiben in der Welt der Hightech-Giganten. Im Jahr 2015 startete Google Cloud Next, seine Konferenz für die Weiterentwicklung der Cloud-Konzepte des Konzerns. Um zu den Cloud-Computing-Schwergewichten Amazon und Microsoft aufzuschließen, besteht bei Google nach wie vor Handlungsbedarf. Im vergangenen Jahr haben mehr als 10.000 Menschen an der Cloud Next-Entwicklerkonferenz teilgenommen. In diesem Jahr ist Markus Schuler für uns in San Francisco dabei.
Auf vielen Gebieten ist der Suchmaschinenkonzern aus Mountain View führend. Beim Cloud Computing hinkt er der Konkurrenz von Amazon und Microsoft aber hinterher. Genau das soll sich jetzt ändern. Das Zauberwort lautet hybride Cloud.
Wo es dann eben möglich ist, im eigenen Rechenzentrum und auf Google Cloud oder in einer Drittcloud dieselbe Software mit denselben Standards und derselben Konfiguration laufen zu lassen. Und das ist, was alle Kunden und sagen, dass sie das wirklich wollen.
Das ist Urs Hölzle. Er ist bei Google für die gesamte technologische Infrastruktur zuständig. Der gebürtige Schweizer war Mitarbeiter Nummer 8 von Google. Ebenso wie die beiden großen Mitbewerber Amazon und Microsoft setzt Google auf eine zweigeteilte Cloud. Anwendungen, die heutzutage zum Standard gehören, wie zum Beispiel E-Mails oder das Speichern von Dateien, können mühelos in der Cloud realisiert werden. Irgendwo auf der Welt. Anders sieht es aus, wenn es um große Datenmengen geht, zum Beispiel Videos. Diese müssen vor allem auch in Millisekunden schneller abrufbar sein. Hier kommt die hybride Cloud ins Spiel und die ist bei Google standardisiert.
Und wenn man dann eine standardisierte, offene Plattform hat, dann ist es auch viel einfacher für uns, natürlich neue Users zu gewinnen. Aber auch ohne das jetzt sind wir die schnellst wachsende Cloud. Wir sind natürlich kleiner, das heißt, wir sind auch nicht Nummer 1, aber wir gewinnen ja an Marktanteil und da bin ich eigentlich sehr happy, wo wir stehen.
Als Hölzle 1999 bei Google anfing, baute er die ersten Server, auf denen die Suchmaschine lief, noch eigenhändig zusammen. Heute sind viele seiner Ideen für den Betrieb großer Serverfarmen zum weltweiten Industriestandard geworden. Google betreibt rund um den Globus 15 Rechenzentren. Die Hardware sei längst ausgereizt, die Rechner werden kaum schneller, sagt Hölzle. Dafür lässt sich die Geschwindigkeit, mit der die Daten im Netzwerk transportiert werden, optimieren.
Das heißt, das Netzwerk wird sozusagen besser relativ zum Computer selbst. Und das kann man dann ausnützen, indem man die Sachen anders zusammentut oder die Software umschreibt und sagt, ja, jetzt ist das Netzwerk billiger als der Computer. Das heißt, statt dass wir die Sachen optimisieren, dass die Daten genau neben dem Computer sind, können die Daten jetzt auch ein bisschen weiter weg sein und man bringt sie dann übers Netzwerk hin.
Was bei der Cloud Next-Konferenz auffällt, Google ist erwachsen geworden. Hier sieht man vor allem Geschäftskunden und die tragen Anzug und Krawatte, eher ungewohnt für Google-Verhältnisse. Die Cloud will der Suchmaschinenkonzern aber auch für den normalen Verbraucher attraktiver machen. So stellte Google eine auf künstlicher Intelligenz basierende Grammatikkorrektur vor. Die kommt zuerst für die Geschäftskunden in der Online-Textverarbeitung Google Docs zum Einsatz.
Was wir versuchen, ist eben mit dem maschinellen Lernen sozusagen zu verstehen, was alternative Phrasen oder Sätze sind zu dem, was da steht, und dann das als Vorschlag hinzubringen. Und das scheint eigentlich sehr gut zu funktionieren. Und eben den Graubereich zwischen dem Fehler und dem einfach dem schlechten Stil sozusagen überbrücken kann. Ist auch für mich mittlerweile sehr gut, weil ich bin seit 20 Jahren in den USA und mein Deutsch ist manchmal etwas geradebrechend.
Die Cloud Next Konferenz läuft noch bis kommenden Freitag in San Francisco.
Und mit dem Bericht von Markus Schuler aus Kalifornien geht dieser Podcast zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.